brauche nur meinen zum Weiterdrucken. Ich hoffe, ihr könnt den Gottesdienst genießen. Mögt die Person neben euch, die sitzt. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und heute geht es um glaubensvolle Perspektive. Und als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich sie eigentlich für mich geschrieben. Also alles, was ich sage heute, habe ich einerseits für mich geschrieben. Und andererseits, die habe ich schon vor ein paar Wochen mal geschrieben. Und als ich die geschrieben habe, habe ich so auf dem Herzen gehabt, dass ich sie heute hier halten soll. Also mir hätten wir schon vor einem Monat fragen können, vor 2 Monaten, welche Predigt ich heute halten soll. Es wäre diese gewesen, weil ich damals beim Schreiben das auf dem Herz gehabt habe. Wenn ich komme nach Bobichon, dann möchte ich das halten. Und ich hoffe und ich bete darum, dass euch diese Predigt ermutigt, dass ihr eine glaubensvolle Perspektive bekommt oder einfach darin einfach ermutigt werdet. Und ich bin ja ein recht visionärer Mensch und ich blicke gern nach vorne und ich möchte einfach mal euch teilhaben lassen, was wir so als Gemeinde erarbeitet haben, dass ihr so ein bisschen unser Herz spürt als Gemeinde, worüber unser Herz schlägt. Und wir haben so ein Leitsatz oder so eine Werte festgesetzt, wo steht, wir als Kirche im Novum, Evangelikale Freikirche Imsch, glauben, dass Kirche ein Ort sein soll, voller Leben, Freude und der veränderten Gegenwart Gottes. In dem, was wir tun und unsere Zeit verbringen, sind uns 3 Grundwerte wichtig. Wir sind für Gott da, wir sind füreinander da und wir sind für andere da. Um das konkret leben zu können, wollen wir als Kirche im Novum eine Umgebung schaffen, die es den Menschen ermöglicht, Gott zu begegnen. Das ist so mein Wunsch, wenn Menschen kommen, dass sie Gott begegnen, ihn kennenlernen und die, die ihn kennen, noch besser kennenlernen, dass sie Gottes verändernde Liebe erleben und zu erkennen, wo Gott sie geschaffen hat, also dass die Menschen erkennen, was habe ich für Gaben, was ist mein Platz und damit sie Gott ehren, und mit ihren Gaben Gottes Liebe an andere weitergeben. Dafür gehe ich, dafür brenne ich, dafür bin ich Pastor, Missionar. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, auch mit den ganzen Höhen und Tiefen. Aber wenn wir das als Gemeinde leben, dann sage ich, ja, dazu habe ich richtig Lust und dazu möchte ich Räume schaffen, dass das bei uns in Imst passiert. Und ich bin zutiefst überzeugt, eben dass Gott Wachstum will. Und manchmal halten mir Leute vor, boah, die geht's doch nur um Zahlen, 800 Leute, viel zu übertrieben und sowas. Kann sein mit 800 Leuten, dass ich mich total täusche. Also das will ich gar nicht schönreden, kann mich täuschen. Aber es geht mir tatsächlich auch um Zahlen, weil hinter jeder Zahl eine Person steht. Also hinter jeder Zahl steht eine gerettete Person und das ist mein Herz. Und ich glaube, alles, was lebendig ist, was gesund ist, wächst. Und ich weiß und ist mir natürlich bewusst, dass es verschiedene Jahreszeiten gibt. Also mit Wachstum, es gibt einen Winter, es gibt einen Frühling, Sommer, Herbst und jetzt sind wir so, 22. ist ja Sommerbeginn, jetzt sind wir so im Spätfrühling und ich genieße diese Jahreszeit. Man sieht schon die Knospen, also die kleinen Äpfel am Baum und man merkt, es passiert was. Es ist was im Gange und man kann dann im Herbst dann ernten. Aber ich stehe als Person, stehe ich in Gefahr, dass ich immer nur das Ziel vor Augen habe, aber nicht den Prozess wertschätze. Und es ist wichtig, dass ich lerne, dass wir als Gemeinde lernen, dass wir nicht nur das Ziel sehen, sondern auch den den Weg. Gott möchte was in meinem Leben tun. Gott möchte mit euch als Gemeinde was tun, mit dir als Einzelperson, mit uns in Imst. Und ich möchte nicht nur immer in der Zukunft sein und sagen, das muss passieren und das und das und das, sondern ich möchte lernen zu sehen, hey Gott, was machst du gerade? Wo bist du gerade am Werk? Genau. Also es geht darum, nicht nur das Ziel zu sehen, sondern auch den Weg. Und in 1. Korinther 3,6 steht, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat den Wachstum gegeben. Also da Apollos hat gepflanzt, Paulus hat gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott hat den Wachstum geschenkt. Und es gibt einen Teil, den wir tun können, den ich tun kann. Wir können einen Raum schaffen, eine Umgebung schaffen, wo es leicht fällt, dass Sachen wachsen. Also wenn wir haben einen recht großen Garten, wenn meine Frau die Blumen gießt. Also manchmal mache ich es auch, aber sind wir ehrlich, wenn meine Frau die Blumen gießt und pflanzt und sowas, dann ist die Chance wesentlich höher, dass es wächst, als wenn ich das tue. Und ich weiß, dass es kein Automatismus ist und dass es das souveräne Wirken Gottes ist, dass Sachen wachsen. Im Frühling, ich staune über den Frühling, wie die Sachen wachsen, aber ich weiß, es ist der Herr, der Wachstum schenkt. Und es ist nicht, weil wir so schlau sind, wie man mit die Blumen anpflanzen oder die Bäume oder sonst was, sondern es ist Gott, der Wachstum schenkt. Unser Teil ist eben, wir können Raum schaffen, das Wachstum schenkt. Aber es ist ein langer Weg, bis wir Frucht da haben. Wenn du so einen Apfelbaum, bis der mal wächst, dann letztes Jahr haben wir gar nichts gehabt, ist alles erfroren, dieses Jahr haben wir wieder viele Äpfel, hoffentlich, also ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwas nur kommt. Und dann hat man diese Frucht, diesen Apfel, da muss der wieder im Boden fallen, der muss verfaulen und dann erst die Chance, dass wieder ein Baum wächst. Und dann erst haben wir wirklich, also wir haben zwar den Apfel als Frucht, aber die wirkliche Frucht ist, wenn es wieder einen nächsten Baum gibt. Und es ist ein langer, langer Prozess. Aber alles fängt irgendwann mal an. Jeder große Fluss fängt mal klein an. Und jeder Schritt, dass man laufen kann, fängt mit einem ersten Schritt an. Die ganz kleinen Kinder, wenn die kleinen Kinder hat, weiß es ja, das dauert recht lange, bis sie dann sicher unterwegs sind. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, sind wir mit ihm unterwegs. Und wir haben zwar ein Ziel als Kirchen sehen, okay, da wollen wir hin. Aber Gott ist mit mir, mit uns unterwegs und er hat einen Weg mit dir. Kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, Gott hat ein Ziel mit dir, aber er hat auch einen Weg mit dir. Gott hat ein Ziel mit dir, aber er hat auch einen Weg mit dir. Sag das mal deinem Nachbarn. Amen. Und das bedeutet auch, für mich bedeutet Erfolg, dass ich nicht nur das Ziel liebe, sondern für mich bedeutet auch Erfolg, wenn ich den Weg schätze und wenn ich sehe, dass eine einzelne Person einen Wachstumsschritt macht. Also jeder steht an verschiedenen Punkten und jeder, der eine ist vielleicht Zeit zum Taufen, der andere ist vielleicht Zeit, dass er mal anfängt laut zu beten, der andere ist vielleicht mal dran, dass er sich überhaupt formuliert, ein Gebetsanliegen, für den anderen ist es dran, ich soll mal einen Freund mitbringen in Gottesdienst. Gott ist unterwegs und wir wollen den Leuten helfen, Wachstumsschritte zu gehen, dass sie schön werden für Jesus, dass sie mit ihren Gaben Gott ehren können und seine Liebe weitergeben. Und da wollen wir als Gemeinde einfach helfen, dass die Menschen schön werden für Jesus. Und in Jakobus 1 steht, gibt es einen wunderbaren Vers, da steht, liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Wie? Wie bitte? Schwierige Situationen? Mein Glaube soll geprüft werden und soll mich darüber freuen. Ist jetzt nicht so ermutigend heute Morgen, aber es gibt auch eine Begründung dazu, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Also wenn ihr diese Prüfungen besteht, diese Glaubensprüfungen, dann passiert was Wunderbares, denn es wächst Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Es gibt diesen Prozess, durch den man durchgehen muss. Ich glaube, jeder möchte gern für Jesus brennen, vollkommen sein, reif werden, sagen, hey, ich möchte so ein reifer Christ sein, aber man will nicht durch diesen Prozess gehen. Man will nicht durch diesen Reifeprozess gehen, aber Gott will uns Reife schenken und Reife hat mehr damit zu tun als mit Alter. Du kannst 15, 36, 50 oder 80 Jahre lang sein. Das bedeutet nur, je älter du bist, hast du mehr Erfahrung. Aber es bedeutet nicht, dass die Erfahrung dich automatisch reifer macht, sondern wenn du die Erfahrung reflektierst, auch im Wort Gottes, und daraus lernst und da zusammen mit Jesus deine Erfahrungen durchgehst, erst dann wird es deinen Charakter stärken und du wirst verändert werden. Und es ist eine bewusste Entscheidung, geistlich reif zu werden, indem du eben durch diese Glaubensprüfungen gehst und dich an Gott freust und die Prüfungen bestehst. Dann wirst du reifer. Und Reife geschieht durch schwierige Situationen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin kein Fan von Prüfungen. Ich wollte einen Führerschein haben. Ich wollte nicht die Prüfung machen. Ich wollte meine Lehrabschlussprüfung haben. Ich habe keine Lust gehabt auf die ganze Lernerei. Aber weil wir wissen, wir wollen gern einen Abschluss haben. Wir wollen gern mit dem Auto fahren. Lassen wir uns auf die Prüfung ein und gehen da durch. Ich habe auch keine Lust auf schwierige Situationen. Am liebsten würde ich öfters so Abkürzungen gehen. Aber ich merke, Gott prüft uns alle in Geduld, mich und dich. Und das Bemerkenswerte ist, wenn wir versuchen, diese Prüfungen auszuweichen, die kommen immer wieder. Also die werden uns immer wieder einholen, bis wir die Prüfung bestehen und dann wird uns Gott was anderes zutrauen. Denn ich glaube, das Wichtigste oder was Gott sein Herzensanliegen ist, es geht nicht um den Erfolg oder um alles, was alles passiert durch dein Leben. Was Gott am wichtigsten ist, ist dein Herz. Und er möchte, dass dein Herz schön wird. Ein Herz, das Gott lobt, das voller Glauben ist. Er möchte eigentlich dich schön machen. Und genau, er möchte einfach, dass du ein schöner, für Gott ein schöner Christ wird, der Jesus vom ganzen Herzen liebt. Früher wollte mal so sein wie Mose, Kindergottesdienst, er dachte, boah, Mose, ein cooler Typ, richtiger Glaubensheld, hat das Wasser geteilt, dem Pharao die Stirn geboten, hat Gott, so sein Gesicht hat ja so geleuchtet, als er Gott getroffen hat, dann dachte, boah, wie cool. Und dann, irgendwann bin ich älter geworden und bin draufgekommen, boah, dieser Prozess, was der durchgemacht hat, der Mose, auf das habe ich gar keine Lust. 40 Jahre lang in der Wüste sein, als Schafhirte ab vom Schuss, weil er am Königshof musste fliehen, weil er jemanden umgebracht hat. Dann ist er zum Pharao gegangen später, hat gesagt, hey, im Auftrag, der war auch total dagegen. Das Volk wollte Mose steinigen. Der hat so viele Widerstände erlebt. Klar hat er viele tolle Sachen erlebt, aber auch ganz viele krasse Sachen. Er dachte, mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich sein will wie Mose. Das ist mal zu anstrengend eigentlich. Oder wir lieben Urlaub. Bald ist ja Urlaub, Ferien, tolle Zeit. Und meine Frau kommt aus Hamburg, Lüneburg aus der Gegend. Und ich freue mich, wir fahren auch dieses Jahr wieder nach Lüneburg, sehen Freunde und alles. Familie ist eine tolle Sache. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf 9 Stunden Autofahren. Keine Lust, 9 Stunden Benjamin Blümchen oder Freddy der Esel zu hören. Aber ganz ehrlich, ich muss da durch. Und ich gehe da durch auch, weil ich das Ziel vor Augen habe. Aber der Prozess, die Autofahrt, das ist Folter. Und es ist wichtig, die Bibel spricht eben viel darüber, du brauchst die richtige Perspektive, um durch schwierige Zeiten zu kommen. Also du brauchst die richtige Perspektive, um die schwierigen Zeiten zu kommen. Und das Volk Israel, das wollte ins verheißene Land. Gott hat versprochen, ein Land mit Milch und Honig. Und dann waren sie erst mal 40 Jahre lang unterwegs für eine Strecke, wo man eigentlich nur 2 Wochen zu Fuß braucht oder 3. Ich hätte den Reiseführer umgebracht. Das haben die Israeliten auch vorgehabt, aber das kam da nicht dazu. Aber das war eine Zeit, wo Gott das Volk Israel geprüft hat, weil ihre Berufung war nicht, in Ägypten Ziegelsteine zu brennen und irgendwelche Sachen zu bauen, sondern ihre Berufung vom Volk Israel ist es, Salz und Licht zu sein für die Welt. Und für uns als Kirche vor Ort in Imst und auch hier ist es Berufung, auch Salz und Licht zu sein. Und Mose sagt eben dann, okay, lass mein Volk ziehen, und sie gehen dann los. Und Gott hat ihnen was Wunderbares vorbereitet und sie stehen vor diesem Land, wo Milch und Honig fließt, und jetzt gehen die Kundschaft da rein und schauen sich das Land an. Und jetzt kommt es eben darauf an, habe ich die richtige Perspektive oder nicht. Und die Kundschafter kommen zurück und erzählen, was sie gesehen haben. Und es steht in 4. Mose 13, 27 folgende. Da steht, als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen in Negev. Und die Hethiter, Jebusiter und die Amoriter im Gebirge. Die Kanaiter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Gott stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Die kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Achso, sorry. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden, unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen, um nach Ägypten zurückzukehren. Wenn man weiterliest, sagt Gott, okay, euer Wille geschehe. Wenn ihr nicht da rein wollt, wenn ihr nicht in dieses verheißene Land rein wollt, ich gebe euch nochmal 40 Jahre Zeit, durch die Wüste zu spazieren. 2 Spione hatten eine andere Sichtweise, oder 2 Kundschafter, wie die anderen 10. Und das Fatale ist, was passiert, wenn man die falsche Perspektive hat? wenn du nur das Ziel kennst, das Ziel von Land, das Land mit Milch und Honig, aber du Angst hast vor diesem Prozess, dorthin zu kommen, wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, dann passiert was ganz Schreckliches. Es passiert gar nichts und du bleibst in der Wüste. Und so ist auch das Nächste. Wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du über deine Probleme brüten. Meine Prüfungen sind so hart, ich werde nicht bestehen. Und man dreht sich oft darum, was nicht passieren kann, was die Probleme sind. Wir sehen, was schlecht läuft. Wir liegen wach im Bett und überlegen, oh, das kann doch nicht funktionieren. Und suchen Ausreden und Erklärungen, dass das, was eigentlich verheißen ist, gar nicht funktionieren kann. Und wir schauen nur auf das Negative. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal so die Wörter zu zählen, die positiv über das Land berichten und negativ. Es sind 130 Wörter, die sagen, wie schlimm und schrecklich das ist, da hineinzugehen. Und es gibt nur 16 Wörter in dem Text, die beschreiben, wie herrlich das Land ist, das Gott ihnen geben möchte. Ganz ehrlich, ich würde auch anfangen zu weinen, wenn ich mich nur über die 160 Wörter beschäftige. Und kein Wunder, dass sie da nicht hineingegangen sind. Denn worüber du brütest, das wird schlüpfen. Wenn du den ganzen Tag dich nur mit deinen Problemen auseinandersetzt, die Befürchtungen deines Herzens ist die Ernte, die du erleben wirst. Also was du befürchtest, mit dem, was du dich beschäftigst, das wirst du auch erleben. Was du siehst, wirst du ernten. Weil die haben die Perspektive verloren. Sie haben gar nicht auf Gott geschaut, sie haben nur auf die Probleme geschaut und haben Gott völlig außen vor lassen. Und in 1. Korinther 16,9 steht, das sagt Paulus, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Es ist interessant, da steht nicht aber, sondern und. Aber impliziert, dass es nicht passieren wird. Aber Paulus sagt, die Tür steht offen und es wird passieren. Und Gott wird große Sachen machen und es wird viele Probleme geben. Und dann ist es wichtig, in dieser Situation die richtige Perspektive zu haben. Ich möchte lieber über die 16 guten Sachen reden, als über die 130 schlechten Nachrichten nachzudenken, zu brüten, was alles passieren kann. Ich weiß, dass es Widerstände geben wird. Auch in das letzte Jahr, manchmal denke ich immer, kriege ich Mails, dann denke ich immer, ich falle vom Glauben ab, so schlimm. Also, aber ich muss dann immer wieder einen Fokus machen. Und die Türe ist offen, aber die Widersacher sind viele. Und das passiert einfach, aber wir haben ja die Verheißung, Psalm 23, im Angesicht unserer Feinde deckst du unseren Tisch, im Angesicht unserer Herausforderungen bereitest du alles vor, was wir brauchen. Und Gott sagt, er hat einen Tisch vorbereitet und darauf vertraue ich auch. Und im Psalm 16, 8 steht, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Ich möchte, dass mein Körper in Sicherheit ruht. Ich möchte ein Herz haben, das sich freut und eine Seele, die jauchzt, die Gott zujubelt. Egal wie die Situation ist, egal wie die Umstände sind. Ich brauche den richtigen Fokus, egal wie viele schlechte Nachrichten es sind. Ich möchte in Frieden schlafen können, weil ich meine Augen auf Gott ausgerichtet habe. Und es ist Gottes Kampf. Es ist nicht mein Kampf, sondern Gott streitet für mich. Ich kann gießen, ich kann sehen, ich kann den Boden bearbeiten, aber schlussendlich macht sowieso Gott. Also und gebraucht die Sachen, die wir tun oder die du tust. Der Fokus ist so wichtig. Das zweite ist, Wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du Probleme größer machen, als dass sie wirklich sind. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Es ist so einfach, Probleme größer zu machen, als dass sie sind. Und ich glaube auch, da hat es tatsächlich ein paar Riesen gegeben in diesem Land. Die gab es wirklich. Aber in diesem Land, nicht alle Leute waren sehr groß. Und nicht alles war uneinnehmbar. Und wir können so leicht Probleme groß machen. Wir reden mit unseren Freunden. Hast du gehört? Ja, die sind groß. Boah, die sind ganz groß. Die sind ganz riesig. Wir können in der Gemeinde zusammenstehen und reden. Ja, das geht nicht. Und wir können darüber reden, wie unmöglich alles ist und die Probleme größer machen und gar nicht mehr bei der Realität sein. Und je mehr das Volk darüber geredet hatte, desto größer wurden die Riesen. Und so schwieriger und uneinnehmbarer wurde dieses Land. Und das Traurige ist, es hat nur wenige gegeben, die gesagt haben, hey, oder hat es keiner gesagt, es muss keiner gesagt haben, wir haben super Kämpfer. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Und es ist so einfach zu sagen, boah, in der ganzen Stadt, da gibt es keine Mietwohnungen, es gibt keine Arbeit für mich. Es ist so leicht, die Probleme anzunehmen. Es ist so leicht, Ausreden zu suchen, nicht aktiv zu werden. Und die Kundschafter sagten eben, das Land von Milch und Honig. Und ein paar Verse später reden sie davon, dass die Leute sie auffressen werden. Und wenn du zwischen Milch und Honig und Auffressen schwankst, dann hast du ein Problem. Und ich möchte dir Mut machen, dass du den richtigen Fokus hast und auf die Möglichkeiten Gottes schaust und nicht auf deine Möglichkeiten. Menschlich gesehen, sicher, uneinnehmbar. Aber wir haben immer noch Gott auf unserer Seite. Und das nächste ist, wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du dich kleiner machen, als dass du wirklich bist. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Sie haben sich richtig klein gemacht. Woher haben sie das gewusst, dass die Leute denken, sie sind wie Heuschrecken? Ich glaube nicht, dass sie mit denen geredet haben, sondern sie haben sich das einfach selber eingeredet, dass die anderen so über sie denken. Aber es ist nicht richtig, wenn wir unsere Gaben, das, was Gott uns gegeben hat, dieses Werkzeug, ihr habt ein wunderbares Gebäude, Gott hat euch wunderbar versorgt, zu sagen, hey, das ist nichts, Gott hat, das ist toll, aber was Gott uns geschenkt hat und das, was Gott euch gegeben hat, damit könnt ihr wuchern. Und nicht zu schauen, was nicht geht, sondern zu schauen, was Gott euch geschenkt hat. Und da heißt im Psalm 107, da heißt, preist den Herrn, denn er ist gut, seine Gnade währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Also, der Herr ist gnädig und gut. Und das ist, was wir verkündigen sollen. Nicht, was nicht geht, nicht, wie wir klein sind, sondern wir haben einen Gott, der groß ist und der uns erlöst hat. Und wir brauchen uns vor niemandem zu fürchten, sondern es ist, wie Gott über dich denkt. Und ich habe erst kürzlich mal, ich habe mit einer Frau geredet über Menschenfurcht. Ich sagte, ich habe auch ab und zu Menschenfurcht und sowas. Und sie sagt, vergiss das mit Menschenfurcht. Es kommt darauf an, wie Jesus dich sieht und was Jesus über dich denkt. wie der andere, wenn der andere dich mag, das ist ein Bonus. Alles andere ist egal. Es geht darum, wie Jesus über dich denkt, und alles andere ist Bonus. Das nächste ist, wenn du keine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du andere um dich herum entmutigen. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Da kamen 10 Kundschafter und haben so viel Lüge, so viel Pessimismus verbreitet, dass alle angefangen haben zu heulen. Die ganze Nacht ein Riesenvolk, nur geschrien und geheult. Schrecklich, schrecklich. Und meine Frage an dich ist, wie fühlen sich die Leute in deiner Nähe? Wie fühlt sich deine Familie, wie fühlt sich dein Hauskreis, wie fühlt sich dein Chef, deine Arbeitskollegen, deine Gemeinde, wenn sie mit dir Zeit verbringen? Fangen sie auch an zu heulen oder sind sie ermutigt? Und in Sprüche 17, 22 steht, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Ein fröhliches Herz macht dich gesund. Und es gibt Leute, ich sage es vielleicht ein bisschen hart, aber die machen mich krank oder die kosten mich ganz viel Kraft. Und ich liebe diese Leute, ich verbringe Zeit mit ihnen auch gerne, aber es kostet mich. Und es ist auch gut, dass man auf diese Leute zugehen und sie lieb haben. Aber um Sachen weiterzubringen, brauchen wir Leute, die ein fröhliches Herz haben, die gut sind. Und da möchte ich nicht, es gibt ja immer so Teams, und da gibt es ja immer diese Leute, die sehr gewissenhaft sind, die ans Protokoll erinnern und sagen, das haben wir doch vor 2 Jahren mal ausgemacht. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar für diese Leute, weil ich habe es nicht im Blick. Und die erinnern mich dann und sagen dann, hey, ich brauche dich in meinem Team. Ich brauche diese Struktur, diese Gedanken, diese Leute, die sagen, wir haben doch ausgemacht, weil die helfen mir. Ich wäre schon irgendwo und die helfen mir, gut unterwegs zu sein und Sachen ordentlich zu machen. Also ich meine nicht Leute, die sagen, hey, wir haben doch ausgemacht und sowas, das finde ich total stark. Ich meine jetzt Leute, die nur negativ und runterziehen. Und das hat Gott nicht vor mit deinem Leben, dass du runterziehst und negativ machst. Und 12 Spione gingen ja ins Land hinein. Und ich glaube, die meisten Leute sind schon lang hier, die können mir hier nennen, wie diese 2 Kundschafter, diese 2 Spione hießen. Das waren Kaleb und Josua. Und kennt jemand die anderen Namen, die anderen 10? Wir kennen Josua und Kaleb, weil sie Gott vertrauten. Wir kennen sie, weil sie einen anderen Geist gehabt hat. Und in 4. Mose 14, 22 steht, nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben, denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. Wir brauchen diese Haltung von Kaleb, diesen anderen Geist. Und wisst ihr, was Kaleb heißt? Kaleb heißt Hund. Arabisch auch Kaleb heißt Hund. Und es ist für mich so ein Bild, dieser Kaleb, das Hund bedeutet, der hat sich in die Verheißung Gottes hineingebissen. So wie ein Kampfhund, der dann kommt und sich irgendwo festbeißt, den kriegst du nicht mehr los, bis das Herrchen sagt, loslassen. Und so hat sich Kaleb in die Verheißungen Gottes reingebissen und gesagt, hey Gott, du hast gesagt, du bringst uns in das Land hinein. Deswegen halte ich auch daran fest, weil du das versprochen hast, weil es in deinem Wort steht, weil du das sagst, das ist, auf was ich baue. Und der hat sich daran festgehalten. Und diese Haltung brauchen wir. Und es ist deine Entscheidung, zu wem du gehören möchtest. Möchtest du zu diesen 2 Kundschaftern gehören, zu sagen, ja Gott, weil du das sagst, ist es möglich? Oder möchtest du zu diesen anderen 10 gehören und sagen, nee, es ist unmöglich, weil du auf diese Probleme schaust. Und ich habe das nochmal zusammengefasst. Wenn du eine glaubensvolle Perspektive hast, wirst du nicht über deine Probleme brüten, wirst du nicht deine Probleme größer machen, als dass sie wirklich sind, wirst du dich nicht kleiner machen, als du wirklich bist, und du wirst andere um dich herum ermutigen. Und ich werde jetzt gleich beten, und ihr könnt mal die Augen zumachen. Und ich möchte dich gern fragen, ob ich wo ihr merkt, boah, da glaube ich noch zu wenig. Und sage, hey Jesus, ich höre diese Predigt, ich höre das alles, aber ich merke, mir fehlt der Glauben, ich möchte gerne Schritte gehen. Und wenn du sagst, hey, ich bin einer, der gern glauben möchte, aber mir fehlt Glaube, dann zeig doch einfach mal auf, und ich möchte gern für dich beten. Könnt mal alle die Augen zumachen und jemand sagt, hey, ich möchte gerne eine andere Sichtweise bekommen, der kann einfach mal aufzeigen, und ich werde für euch beten. Und ich bete natürlich auch für alle anderen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für Josua und Kaleb. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für, was du uns alles versprochen hast. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du uns eine glaubensvolle Perspektive schenkst. Und auch gerade diejenigen, die gerade aufgezeigt haben, ganz speziell, dass du ihnen neu deine Glaubensperspektive zeigst, dass du ihnen die Augen öffnest, was du tun willst. Und Herr, ich danke dir für diese Gemeinde hier, und ich bitte dich darum, dass sie ganz neu eine glaubensvolle Perspektive bekommen. Und ich danke dir für den Glauben, der auch da ist. Ich danke dir für das, was du alles tust. Aber ich bitte dich darum, dass noch mehr deine Perspektive kommt, und wir wollen sehen, wie du uns gebrauchst. Und Herr, ich danke dir für die ganzen Glaubensprüfungen, dass du das zulässt, und ich bitte dich darum, dass du uns Beharrlichkeit schenkst, dass wir da durchgehen, dass wir schön werden für dich als Gemeinde, aber auch als Person. Danke, Herr. Amen.